noch immer der siebente Schöpfungstag. Heute stürzt man es wirklich in die Tempellegende hinein, denke ich mal. Kurze Wiederholung dazu. Ausgangspunkt der Tempellegende war also diese Feststellung, die in den Legenden eben, namentlich auch in der Tempellegende, aber auch es gibt einige Legenden abseits davon, die das sagen. Es gab eine Verbindung von Eva mit einem der Elohim, bevor die Verbindung Adam und Eva zustande gekommen ist. Und aus dieser Verbindung eines der Elohim mit Eva ist eigentlich das Kainsgeschlecht hervorgegangen. Dieses Kainsgeschlecht bringt mit Kräfte, namentlich astralische Kräfte, aus der Vergangenheit, und zwar aus der alten Mondenentwicklung, die der Erdenzeit vorangegangen ist, und zwar aus einer Zeit dieser Mondenentwicklung, wo diese Mondenentwicklung noch nicht zur vollen Reife gelangt ist, wo also noch sehr stark, wir würden heute sagen, sehr stark emotionale Triebkräfte, noch teilweise sehr ungezügelte Triebkräfte drinnen sind, wo jedenfalls das noch nicht zu einer vollendeten Weisheit gebracht wurde. Denn diese alte Mondenentwicklung endet im Grunde damit, dass eben namentlich dieses ganze astralisch-seelische Meer, dieses stürmische Meer zur Ruhe gebracht wird, zu einer vollkommenen Harmonie gebracht wird. Das heißt, man könnte sagen, eine völlig harmonische Seelenwelt entsteht im Prinzip. Das ist das, was dann herüberkommt, nachdem es durch einen rein geistigen Zustand durchgegangen ist. Über das haben wir jetzt in der Vergangenheit öfter gesprochen, da durch das Ein Sof oder Nirvana oder wie immer, durch diesen Zustand geht es letztlich durch. Und kommt jetzt heraus für die Erdenentwicklung, das ergreifen die Elohim aus diesen Kräften, schaffen sie zunächst einmal, denn sie schaffen ja nicht völlig aus dem Nichts heraus. Zwar schon natürlich das Neue, das sie hineinbringen, ist aus dem Nichts, das heißt unmittelbar aus dem Nirvana-Bereich, wenn man so will, aber da kommt eben auch mit, was aus der Vergangenheit, also sozusagen Karma der Vergangenheit, wenn man so will, alte Kräfte, das, was wir immer auch als die Mütter bezeichnet haben und was die Kabbalisten auch als die drei Mütter bezeichnen und in den Buchstaben zuordnen sogar, das sind also diese alten Entwicklungen und da ist eine gewisse Vollkommenheit drinnen und diese Vollkommenheit, die wollen jetzt die Elohim, zunächst einmal diese Gemeinschaft der sieben Elohim, reif dafür machen, sich in der Erdenentwicklung fortzusetzen, jetzt sozusagen den Anschluss zu finden an diese Erdentwicklung, also auf diese Stufe es hinaufzuheben. Aber im Grunde heißt das, es soll relativ frühzeitig mit der Schöpfung hier eine vollkommen harmonische Erdenwelt entstehen, die also alle diese Früchte der Vergangenheit mitnimmt und die Aufgabe der Elohim ist im Grunde nur, es auf dieses Niveau zu bringen, dass diese Weisheit, die am Ende des alten Mondes waren, sich dort aber nur in einem weniger dichten Element ausleben konnte, dass die auch hier jetzt im festen Erdelement Platz greifen kann, dass die hier wirksam werden kann. Also das ist der neue Schritt, nämlich der notwendig ist. Weil man kann sagen, ja, warum müssen es dann überhaupt was weiter tun? Naja, aber es kommt mit der Erdenentwicklung kommt ein weiterer Schritt der Verdichtung. Also die Mondenwelt ist noch beweglicher und die Erdenwelt ist angelegt, jetzt ganz in was Starres, in was Festes hineinzugehen und trotzdem sollte eine Harmonie darin walten. Also diese Aufgabe setzen sich die Elohim.
Ein simpler Vergleich, dass der Mond sind noch die Bausteine, mit denen dann weitergearbeitet.
Mit denen wird weitergearbeitet, richtig. Und zwar sind es dort, man könnte sagen, das ist nur so der halbflüssige Lehm, der noch sehr feucht ist. Und es ist aber noch keine Ziegelbrennerei. Also jetzt auf der Erde werden Ziegel gebrannt, feste. Früher formt man noch aus diesem Lehm, was noch zähflüssig irgendwo ist und dann mit der Zeit dann trocknet ein bisschen, aber nicht kristallisiert eigentlich. Und jetzt auf der Erde soll es wirklich in diese Blöcke hineingegossen werden, in diese Ziegel, und die sollen gebrannt werden auch. Also bis dahin soll es gehen und es soll trotzdem aber diese Weisheit des alten Mondes nicht verloren gehen. Und dann hätten wir sehr frühzeitig schon eine vollkommene harmonische Erdenwelt, wenn das so funktioniert hätte, aber damit wäre im Grunde die Entwicklung auch zu Ende. Damit wäre etwas Höchstes erreicht, so etwa, wenn wir es jetzt mit unserer Menschenwelt vergleichen, weiß nicht, etwa die altgriechische Kultur, die altgriechischen Tempel, die altgriechischen Plastiken, das ist auf seine Art vollendet. In dieser Art kann man Kunst nicht mehr höher machen. Das ist aus. Man könnte eigentlich nur sagen, auf dem Niveau bleibe ich jetzt ewig, bis zum Ende der Menschheit. Oder ich mache was völlig Neues, dann muss ich sagen, anders, ganz anders. Vielleicht muss ich sogar den Marmor zerschlagen, dieser Statue. Nein, das hat eh die Zeit gemacht, aber jedenfalls muss ich neu gestalten, völlig, völlig neu. Ich muss einen neuen Impuls hineinbringen. Und ist ja auch in der Kulturgeschichte so passiert dann bezüglich der Dinge, obwohl sehr vieles lang nachwirkt. Man braucht ja nur durch Wien gehen, wie viele Häuser noch diese Nachwirkung haben. Also der klassizistische Stil und das alles im Grunde steht das alles unter der Nachwirkung des Griechischen im Grunde. Und des Römischen, aber das hat das Griechische übernommen, also im Grunde.
Vor allem in Salzburg, in einem anthroposophischen Bau sind die Säulen.
Es sind Säulen auch, ja.
Aber gut. So griechisch, also
kann ich nur,
glaube ich, waren sogar
da. Ja, sie sind gestaltet, aber was neu ist, es stimmt, es ist ein gewisser Übergang natürlich drinnen. Also man findet ja auch jetzt im Goetheanum, also namentlich im ersten Goetheanum hat man auch diese Säulen gehabt. Und trotzdem ist Steiner davon ausgegangen, dass insofern ein neuer Impuls hereinkommt, weil wenn man sich diese Säulen genauer anschaut, namentlich im alten Goetheanum, also es ist im Steinerbau, es ist halt einfacher, die ganze Geschichte, dann war da eine konsequente Entwicklung von Säulenkapitel zu Säulenkapitel drinnen, von den Formen. Also etwa, die zum Beispiel widerspiegeln diese planetarischen Entwicklungsstufen, von denen wir sprechen, da von diesen 7 Stufen, die ausgehen von einer ganz einfachen Gestaltung im alten Saturn und dann wird es immer komplexer und komplexer, erreicht einen Höhepunkt im Grunde in der Gestaltung im vierten Zustand. Das heißt, der entspricht der Erdentwicklung und dann beginnt sich das bereits wieder lebendiger zu werden, wieder aufzulösen. Aber nicht genau dasselbe wie vorher, sondern es ist zwar eine Verwandtschaft da, man kann das sogar in der Mitte spiegeln, irgendwie bis zu einem gewissen Grad, und trotzdem ist es aber zugleich was Neues. Und das hatte man bei den griechischen Säulen noch nicht. Also da ist einfach jede gleich. Also das ist ein neues Element, das hineingekommen ist. Und dann beim neuen Goetheanum ist noch stärker jetzt herausgekommen, der Bau ist erstens einmal, hat sehr, sehr viele Symmetriebrüche drinnen. Also das ist einmal was ganz Typisches. Ich meine, erstens gibt es kaum rechte Winkel, das ist sowieso anthroposophisch, das ist klar. Aber vor allem hat man diese Entwicklung des Baus, wo er von der einen Seite eigentlich fast kubisch ist und nach der anderen Seite immer lebendiger gestaltet wird, wo also diese starre Form in Bewegung kommt, ins Leben kommt. Oder man kann es natürlich auch in der umgekehrten Perspektive verfolgen, wo etwas aus dem Lebendigen, das heißt aus dem Ätherischen, wenn man so will, kommt und bis ins kubisch-physische hineinkristallisiert wird. Das ist in der Konsequenz also ein neuer Ansatz wirklich, der reingekommen ist. Aber sicher, ich meine, Säulen als solches sind vorhanden noch, also sind auch im neuen Goetheanum vorhanden. Das, ja, und es ist sicher, wie soll ich sagen, das erste Goetheanum ist, andererseits ist es auch schon als Holzbau und so, ist es irgendwo das Heimeligere, sage ich mal. Es hat auch nicht so eine gewaltige Dimension. Das neue Goetheanum ist ja schon ein sehr mächtiger Bau. Also nämlich auch von der ganzen Gestaltung her, nicht nur von der Größe, sondern es ist schon so ein bisschen eine anthroposophische Trutzburg von der Wirkung her. Die Wirkung hat eigentlich das erste Goetheanum mit diesen viel runderen Formen. Ich kann ein bisschen aufmachen. Es ist ja, wie die Eisenbahn fährt, dann wird es heftig, aber ich fahre eh nicht alle 5 Minuten. Da müssen wir halt kurz innehalten.
Ah, danke.
Ja, es ist angenehmer. Also, das Donnergraul, wieder Abwechslung.
Und du hast ja Stimme, also das stört dich nicht.
Passt.
Mit
dem nehmen wir es auf, naja. Mit der Eisenbahn wird es dann schwierig. Ja, also dieser Entwicklungsgedanke, der da drinnen ist, auch durch die ganze Länge des Baus durch, da ist wirklich was Neues reinkommen. Und das ist sicher das zweite Goetheanum, ist das Zukunftsweisende, weil trotz allem. Obwohl, also das erste hat so einfach eine gemütlichere Form, sage ich mal. Und die hat lange Zeit wirklich immer viel mehr das von der Form her. Es hat so ein bisschen was Jugendstilartiges, es hat eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Heimeligkeit eben. Und eine gewisse Verspieltheit auch, kann man durchaus sagen, weil die Formen, das ist beim neuen Goetheanum, ist das alles, klar, Beton, ist das alles härter irgendwo. Entspricht aber natürlich mehr auch der Aufgabe unserer Zeit, namentlich mit dem Arimanischen, also mit diesem Harten, mit diesem, und Beton ist gerade zu Ausdruck des Arimanischen irgendwo, also was ganz künstlich Geschaffenes, was, wo nicht die Weisheit der Elohim drin liegt, die ist gründlich beim Herstellungsprozess ausgetrieben, also weil, wenn ich was aus Steinen oder aus Holz baue, jetzt geistert es, spuke Dinge. Das ist ja eigentlich im Grunde einmal ein völlig amorphes Material, der Beton. Also vom es wird ja zudem gemacht, nicht wahr? Also das Mineralische wird ganz, ganz zerkleinert, ganz aufgeschlossen. Das heißt, es wird in jede natürliche Struktur, die vorher da war im Rohmaterial, wird immer mal ausgetrieben. Das ist einmal draußen. Das heißt, es wird zerstäubt bis auf den Nullpunkt im Grunde. Also wenn man so einen Betonstab in die Hand nimmt, das ist wirklich, soweit es halt jetzt mit unseren technischen Mitteln geht, ist da die Materie auf einen Nullpunkt gebracht. Also es ist ja jegliche Vergangenheit. Ja, es ist eigentlich alles, was an schöpferischen Kräften in der Natur gewirkt hat, ist da ausgetrieben. Es ist daher, aber gibt es auch die völlige Freiheit, damit zu gestalten, wie ich will. Weil wenn ich bei Holz ist es extrem, ich meine, wenn ich da schnitzen tue, dann muss ich aber auch die Maserung zum Beispiel berücksichtigen. Ich muss berücksichtigen, wie das Holz gewachsen ist. Ich kann da nicht einfach wild reinhauen und sagen, gestalte, sondern ich muss ein Gespür auch für die Wachstumsformen, für die Fasern haben, für die Faserrichtung haben, weil sonst wird das nichts werden, die ganze Sache.
Durch die Baumgröße ist schon eine Dimension.
Richtig, ja. Richtig. Richtig. Ich meine, beim ersten Goetheanum, diese riesigen Kapitelle, die waren ja trotzdem riesig. Also auf manchen Fotos sieht man das noch, wo man die Menschen dann daneben sieht, wie sie noch geschnitzt haben mit den riesigen Gerüsten, wo es oben dann teilweise weiter noch fertig geschnitzt haben. Das meiste ist ja mal unten geschnitzt worden und dann mit dem Kran hinaufgehoben worden. Aber die sind riesig. Ich meine, das ist sicher mit so einem Kapitell so groß wie das Zimmer. Also das ist ordentlich. Und das geht natürlich nicht aus einem Stück, sondern das ist aus mehreren Blöcken zusammengesetzt, zusammengeleimt und so weiter worden und entsprechend geschnitzt worden, dass aber trotzdem ein Gesamtverlauf in dem Geschnitzten drinnen ist, das ist gar nicht so einfach. Dass das von der Maserung, dass das alles zusammenpasst, weil ich muss mit der Maserung schnitzen irgendwo, ich kann nicht da dagegen oder da quer schnitzen, das wird nichts. Also Aber da habe ich noch sehr, sehr viel Naturgeistigkeit im Grunde drinnen, weil ich meine, in dem leben die Elementargeister drinnen, in dem, wie das Holz wächst zum Beispiel und welche Formen, die, welche Feinheiten der Maserung da drinnen sind. Da hat man ja gerade zur Fotografie der ganzen Gnomen und Wurzelgeister und was die da drinnen wirken in so einem Baum, da sind sie geradezu abgelichtet drinnen. Und ein guter Schnitzer zum Beispiel, diese Wurzelschnitzer, die so dazu so diese Wurzelmasken und dergleichen machen, die haben oft wirklich ein Gespür dafür, also genau das herauszuholen. Und die machen dann wirklich Porträts von solchen. Ich meine, es ist natürlich ein imaginatives Bild, das ist schon klar, aber in Wahrheit leben die Realität dieser Elementarwesen besteht darin, dass sie genau das so bauen. Und das kommt dann heraus, das ist ihr Werk im Grunde. Und daher ist es im Grunde sozusagen die Spur, die sie zurücklassen. Und im Beton ist aber davon eben keine Spur mehr drinnen, da ist alles draußen.
Im Stahl kommen allerdings neue Kraftlinien rein.
Ja, natürlich.
Die auch wieder den Naturgesetzen entsprechen.
Sie entsprechen den Naturgesetzen, aber wir bestimmen jetzt, den Naturgesetzen entspricht es immer, das ist richtig, also muss es zwangsläufig. Aber wir bestimmen jetzt, wie wir die Naturkräfte ins Spiel bringen. Also das heißt, so gesehen, da hat Steiner ganz recht gehabt, weil er hat sich dann ganz also darauf versteift, also wirklich Beton zu nehmen, als den damals modernsten Baustoff. Und vor allem auch, weil er so vollkommen plastizierbar ist und wirklich frei ist, aber auch von allem Alten. So weit, als das halt irgendwie möglich ist. Ich meine, beim Stahl ist es ja auch so. Dadurch, das Erz zum Beispiel, das hat ja natürlich sehr viel Naturgeistigkeit drinnen und gerade Steiner schildert das oft, wie die Bergleute gerade einen sehr starken Zugang also zu diesen Elementarwesen, namentlich also zu diesen Gnomen und zu diesen Zwergeln, halt, wie man es nennt oder so, dass die einen sehr starken Zugang dazu hatten, weil die leben sozusagen da drinnen, wenn man so will, und denen kann man dort wirklich geistig begegnen, wenn wir eben noch eine gewisse Empfänglichkeit dafür haben. Und in jeder Gesteinsader, in jeder Erzader, in jeder Metallader, die sie da durchzieht, leben sie drinnen und gestalten sie drinnen, in den Feinheiten auch. Aber das wird im Prozess der Eisengewinnung dann, also wenn das aufgeschmolzen wird und der Reduktionsprozess passiert, wird genau das alles ausgetrieben. Da wird das alles ausgetrieben, aber es kommen natürlich jetzt andere Elementarwesen hinein, nämlich durch unsere Tätigkeit. Also es leben schon auch Wesenheiten drinnen, das sind jetzt nämlich Avimanische, hauptsächlich Avimanische, die durch unsere technische handwerkliche Tätigkeit, weniger beim Handwerklichen, da ist ein Übergang. Da kommen zwar auch Elementarwesen hinein, die vom Menschen geschaffen sind, die in den Formen sozusagen leben, in den Feinheiten der Formung leben. Also wenn man denkt, so ein Schmied, der dann das Eisen hämmert und klopft oder dann fein gestaltet, ziseliert womöglich irgendwas oder Blech treibt nur. Mit jedem dieser Schläge erzeugen wir Elementarwesen, ob wir wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht. Also das lebt da drinnen, oder bildet sich ab, sagen wir so, das bildet sich ab. In der Realität sind eigentlich diese Elementarwesen, die dabei entstehen. Und da schwingen aber gerade beim Handwerklichen, beim Kunsthandwerklichen, also so wie es etwa im Mittelalter war, ist da noch ein sehr stark luziferischer Zug auch drinnen. Also da sind auch sehr stark luziferische Geister auch noch drinnen. Je mehr es heute in das sehr maschinell technische hineingeht, umso mehr Arimanisches kommt hinein. Also, und der Punkt ist eben, solche Dinge wie Betonbauten oder was, muss man sehr stark auch mit Hilfe von Maschinen machen. Also es ist auf jeden Fall mehr Einsatz nötig als bei dem Schnitzen da zum Beispiel im ersten Goetheanum. Also es ist eine Verschiebung natürlich Richtung des Arimanischen, aber gerade als den Kampf damit aufnehmen und dem was abtrotzt. Das ist ja immer alles nicht nur was Schlechtes, sondern wir lernen ja etwas und wir schaffen neue Kräfte, wenn wir lernen, also diese arimanischen Elementarwesen sozusagen zu zähmen, ihnen zu befehlen im Grunde, wenn man das jetzt in so menschlichen Worten ausdrücken will. Und das ist natürlich viel stärker passiert mit dem zweiten Goetheanum, das ist keine Frage. Und da ist also wirklich fast alles von der alten Naturgeistigkeit draußen. Da ist wirklich nur das drinnen, was die Menschen jetzt hineingebracht haben, an Elementarwesen auch, die drinnen wirken. Und das ist in gewissem Sinne richtig für die heutige Zeit, namentlich also für ein zukunftsweisendes Gebäude, wenn man so will, das dem Geistigen dienen soll. Dem zukunftsweisenden Geistigen. Ich meine, das heißt nicht, dass man nicht jetzt auch alte Bauweise verwenden kann, Naturmaterialien und so weiter, aber wir müssen halt beides irgendwo als menschliche Gesellschaft verbinden, aber es ist in dem Alten liegt nicht die geistige Kraft für die Zukunft. Also auf das müssen wir schauen. Wir haben schon davon gesprochen, dass sich die Elohim eigentlich schon sehr, sehr lange aus dem Schöpfungsgeschehen zurückgezogen haben. Selbst die Hierarchien darunter haben heute viel weniger unmittelbare Aufgaben in der Natur. Ich meine, die oben haben sowieso unmittelbar nichts damit zu tun, aber auch die Archai, also Yom, die Schöpfungstage, die haben heute ganz andere Aufgaben. Zwar immer noch Zeiten zu regeln, aber sie sind eben vor allem Zeitgeister. Sie regeln zum Beispiel die Kulturepochen. Und das viel mehr, als dass sie Naturepochen jetzt regeln. Also sie haben sich viel mehr auf das konzentriert. Aber sie haben natürlich dienstbare Geister, wenn man so will, eben Elementarwesen, die natürlich noch wirken in der Erde. Also ganz tot ist sie nicht, es wirken Elementarwesen drin. Aber dieser wirklich schöpferische Zustrom, der eigentlich von den Elohim ursprünglich gekommen ist, der ist erloschen. Der ist erloschen. Das heißt, es ist eigentlich nur mehr ein in Bewegung halten, ein am Leben halten, aber nicht sich weiterentwickeln im Grunde. Und nur am Leben halten heißt aber im Grunde, dass es von dem her ein Abbauprozess ist. Also weil Leben ist immer dort im Aufbruch, wo also immer wieder was Neues noch hineinkommt. Wenn das dann nicht mehr kommt, dann geht es halt bergab. Ich meine, so ist es bei uns letztlich auch. Ich meine, bis zur Lebensmitte ungefähr kommen auch wirklich noch immer wieder schöpferische geistige Kräfte hinein, die den Leib nach oben bringen. Und dann lösen sie sich gerade davon. Ich meine, hat dann für uns wieder den Vorteil, dass wir diese Kräfte, die ja nach wie vor aus dem Geistigen kommen, jetzt im Geistigen auch verwenden können und nicht mehr fürs Körperliche aufwenden. Ich meine, dadurch gibt es gewisse geistige Qualitäten, die man vor der Lebensmitte einfach nicht erreichen kann, weil die da einfach noch in die Körperbildung hineingehen und hineingehen müssen. Wenn ich versuche, sie gewaltsam daran zu hindern, dann geht das in einzelnen Fällen, aber dann abonniert es auf jeden Fall den Körper sehr frühzeitig. Ich meine, das ist zum Beispiel der Fall bei den großen Genies, die dann, da gab es so viele, wie weiß nicht, der Mozart und dergleichen, sogar ein Novalis oder ein Raphael oder so, also um ganz große auch zu nennen, die im Grunde sehr jung gestorben sind. Und da liegt ihre Genialität eben vielfach daran, dass sie genau diese Kräfte, die normalerweise bei den meisten Menschen bis zur Lebensmitte noch in die Körperbildung hineingehen, dass sie die frühzeitig losreißen können davon, einen Teil davon. Und eben zum Beispiel in ihre künstlerische Gestaltung, sei es im Wort, sei es im Bild und so weiter, es dort hineinzulegen. Also das heißt, weiß ich nicht, was Raphael an Gemälden geschaffen hat, das ist er seinem Körper, seinem Leib schuldig geblieben. Und darum stirbt der Föll. Und was der Novalis in seine Gedichte hineingelegt hat, das fehlt ihm am Körperlichen sozusagen. Das wären genau die Kräfte gewesen, die ihn weiter in ein höheres Alter hineintragen könnten. Also, und darum ist natürlich auch diese Art von Genialität für die heutige Zeit dann nicht mehr das Richtige. Also diese Naturgenialität, die eben einfach wirklich aus diesen im Grunde körperbildenden Kräften schöpft. Ich meine, wir müssen heute schon frühzeitig anfangen, es unmittelbar aus dem Geistigen zu holen. Das ging in der Vergangenheit nicht in dem Maße, man, einfach weil das Ganze viel unbewusster abgelaufen ist. Man musste halt dann wirklich abwarten, wenn mit dem Alter etwas davon frei wird, dann und wenn es einem gelingt, es zu ergreifen, dann kann unter Umständen sogar im Alter plötzlich so etwas Ähnliches wie Genialität entstehen. Und man fragt sich, woher kommt das jetzt? Das sieht man aber noch sehr selten. Man sieht so Übergangs Ding, ein sehr gutes Beispiel ist Goethe etwa. Goethe hat ja ein relativ hohes Alter erreicht, also so um die 82 herum, und ist eigentlich dann, ja, das lag auch in seinem Schicksal, aus der Welt zu gehen. Er hat zwar einige schwere Krankheiten durchgemacht, richtige Krisen, hat sich aber im Grunde immer gut erfangen, und eigentlich auch, wie er gestorben ist, war nicht so ein wirklicher zwingender Grund, sage ich mal, vorhanden, so rein körperlich, auch vom Aussehen her. Also da gibt es eine Beschreibung, also wie der Leichnam geschildert wird, dass er eigentlich für einen 82-Jährigen nur ein recht athletischer Bursch ist, der da sozusagen am Tisch liegt. Und er ist einfach hinübergegangen, weil er seine Lebensaufgabe hier erfüllt hat. Das ist ganz deutlich. Ich meine, sein Faust 2 hat er kurz vorher versiegelt, und damit war sein Werk beendet irgendwo. Das war sozusagen der Schlussstein irgendwo. Und dann war es Zeit zu gehen. Aber er hat es eben geschafft, wirklich von einer Jugendgenialität, die sehr stark ist, aus diesen Körperkräften schöpft und die durchaus auch dann zusammenhängen mit seinen Krankheitskrisen, die er hatte, natürlich auch in möglichen äußeren Unfug als Jugendlicher. Ich meine, dort in Leipzig war, da ist er ja wirklich an den Rand des Todes gekommen, und das lag natürlich auch an, sagen wir, nicht ganz soliden Lebenswandel, den der Student, Herr Student Goethe damals hatte. Das hat natürlich auch mit dazu beigetragen. Aber was eine große Rolle spielte, also der junge Goethe schöpft eben ganz aus diesen körperlichen Kräften heraus und versteht die in genialster Weise zu nützen. Aber er zieht trotzdem, er hat halt so eine robuste Natur, dass sein Körper trotzdem aushält. Er hat halt also wahnsinnig starke Ätherkräfte, die dahinter liegen. Darum auch dieses Formgefühl, das da innen steckt. Ich meine, er war ja schon fast eine Totgeburt, also ein blaues Baby, also es fängt schon gleich von Anfang an, dass eigentlich gerade um Haaresbreite, dass er überhaupt davon gekommen ist. Und sowas gab es also öfter, aber er ist immer durchgekommen aufgrund dieser starken Kräfte, aus denen schöpft sein Jugendgenie. Aber er schafft es, das hinüberzunehmen sozusagen und jetzt dann aus dem Geiste herauszuholen unmittelbar. Und zwar praktisch bruchlos, kann man sagen. Es kriegt dadurch natürlich, kriegen die Dinge auch einen ganz anderen Charakter, das muss man auch dazu sagen. Also zum Beispiel, wenn man vergleicht den Faust 1 mit Faust 2, so ist der doch eigentlich vom ganzen Charakter, von der Art völlig anders. Es gehen zwar die Figuren durch, oder die Hauptfigur Faust halt und Mephisto, die gehen durch, aber es ist eigentlich ein völlig anderes Stück. Ich meine, vielleicht sagen wir noch in der romantischen Walpurgisnacht, das ist noch vielleicht irgendwie, aber trotzdem auch die ist ganz anders als die klassische Walpurgisnacht. Also da liegt Tag und Nacht dazwischen im Grunde. Schöpft eigentlich aus ganz anderen Kräften. Das eine ist das, was wirklich aus dem Körperlichen kommt, und das andere ist ist aus dem Geistigen hereingeholt, also unmittelbar aus dem Geistigen. Also im Geistigen ist ja beides, weil steckt hinter dem Körperbau Geistiges und es steckt dort hinter dem, was unmittelbar durchs Ich hereinkommt. Aber das kann man also bei ihm ganz stark verfolgen, also wie es ihm dann immer mehr gelingt, das bewusst zu ergreifen, immer bewusster, natürlich noch nicht so bewusst wie ein Steiner dann, aber doch immer bewusster zu fassen, auch die Bilder zu fassen und hereinzubringen.
In welchem Abstand sind die geschrieben worden, 1 und 2?
Naja, also es ist also ein gleitender Übergang. Ich meine, er hat mit dem Faust 1 sehr, sehr früh begonnen, also so etwa um sein 21. Lebensjahr, wobei er aber schon als Kind die Faustsage kennengelernt hat, also das Puppenspiel kennengelernt, das ist als Puppenspiel sehr häufig, gab es das, und das hat er kennengelernt und selber gespielt und so, diese Geschichten. Und also er kannte es sicher schon, hat sich sicher schon früher damit beschäftigt. Aber die erste Auffassung so ist so etwa um sein 21. Lebensjahr, also das heißt da, wo das Ich wirklich beginnt, sich auf eigene Füße zu stellen.
Ist der Ur-Faust verlegt worden?
Ja, ja.
Und Faust 1 und Faust 2. Also
ja, und es gibt von dem Ur-Faust sozusagen ein Ding, gibt es noch verschiedenste Fassungen, wie Faust ein Fragment, und also da gibt es eine Fassung, wie er dann nach Weimar gekommen ist, und die, also, und er hat dann immer weitergearbeitet. Zum Beispiel, lustig, die Hexenküche. Hexenküche hat er dann geschrieben auf der italienischen Reise in Rom. In einem Klima, wo es eigentlich völlig anders ist als die Stimmung dort, weil das ist doch sowas typisch düster, nordisches, da ist eine Hexenküche mit dem Ding, das ist also sicher nichts Italienisches eigentlich. Aber dort hat er die interessanterweise geschrieben. Eben mit der Distanz dann auch, die hat er gebraucht.
Die Affen
vielleicht, ja.
Oder vielleicht gesehen.
Das könnte sein, ja. Aber naja, Faust 2 oder überhaupt sich mit dem Thema dann weiter zu beschäftigen, geht dann zurück sehr stark auf die Begegnung mit Schiller. Schiller hat ihn dann sehr dazu angestoßen, eigentlich wieder sich den Faust doch vorzunehmen. Ich meine, Goethe hat schon gewusst, also fertig ist das Ding eigentlich noch nicht, da gehört noch was, aber das blieb also lange, lange liegen, eben weil er im Grunde warten musste auf diese Kräfte der zweiten Lebenshälfte, und das heißt, die beginnen dann erst so richtig. Es gibt schon einige Skizzen natürlich vorher dazu und so kleine Stückchen, aber so richtig ist der Faust 2 ein Werk seiner zweiten Lebenshälfte und namentlich also wirklich der allerletzten Jahre. Dort ist also dann wirklich der Feinschliff und entscheidende Sachen dann gekommen, also ganz gegen das Lebensende zu. Und wirken tatsächlich dann auch bei sowas wirken zum Beispiel Elementarwesen mit. Also wenn man solche Dinge etwa gestaltet, wie diese Szenen in der Walpurgisnacht und diese ganzen Wesen dort gestaltet, die ja selber alle Elementarwesen sind, er stellt ja Elementarwesen dar. Also, weiß ich nicht, der Nereus und das alles, diese Dinge, das sind im Grunde alles mehr oder minder Elementarwesen. Ich meine, der Thales geht halt dann durch als Philosoph auch, aber im Großen und Ganzen sind es Elementarwesen, die dort, also die Wasserwesen, Luftwesen, die Sphinxe dann und dergleichen. Also, aber wenn man sowas gestaltet, dann tut man es ja in Wahrheit auch in Zusammenarbeit mit solchen Elementarwesen, die um einen da sind, und man produziert auch welche dabei. Das, also schon allein mit den Gedanken, mit den Vorstellungsformen, die man sich dabei bildet, im Grunde jeder Gedanke von uns, was wir nüchtern als Gedanke bezeichnen, ist also zumindest ein Elementarwesen, zumindest eines, meistens eigentlich eine ganze Kolonie von Elementarwesen, und das wurdelt, nur kriegen wir es nicht mit, weil sie erstens sehr, sehr kurzlebig sind, sie verändern, so Elementarwesen sind ja was aufflackern kann, das ist ein bisschen da und dann verschwindet es wieder, löst sich wieder auf. Also gerade namentlich die Elementarwesen des Erdelements, also die Wurzelgeister und die die Kobolde oder wie man es halt so in den Märchen nennt, sozusagen kaum schaut man hin mit dem geistigen Blick, sind es nicht mehr 5, sondern sind es 25 auf einmal und dann sind es 13 und jetzt sind es 37 und man kommt kaum nach, also es ist ununterbrochen Veränderung drinnen, sie sind eben nicht so was leicht zu fassen und das, trotzdem ist jeder sehr, sehr, sehr konturiert, ich meine, darum Erdgeister eben, also sie haben was sehr Bestimmtes in ihrer Art drinnen und es ist so, dass also der Faust 2, und das drückt sich sehr deutlich aus dann in der Art, wie der Mephisto gezeichnet ist, im zweiten Teil sind die inspirierenden Elementargeister arimanische, hauptsächlich arimanische. Im Teil 1 sind es vorwiegend luziferische. Und das ist natürlich auch ein relativ natürlicher Entwicklungsprozess, weil man in der Jugend auch überhaupt mehr mit luziferischen Elementarwesen zu tun haben und im Alter mehr mit arimanischen, mit den Haufen arimanischen. Also sozusagen leise ein bisschen der Kalk, da haben wir es zu tun mit dem Ariman irgendwo. Und das sind also Elementarwesen, die überhaupt heutzutage eine sehr, sehr starke Bedeutung in der Welt haben. Sind eben hauptsächlich nicht mehr so richtige Naturelementarwesen, sondern eben welche, die mit der Kultur oder Geistestätigkeit der Menschheit zusammenhängen. Und daher sind diese luziferischen Elementarwesen, die etwa auch Goethe hinein verwoben hat und ihm geholfen haben, sozusagen bei seinem Faust 1, das sind mehr welche, die aus der orientalischen Geistigkeit kommen, interessanterweise. Das sieht man nicht so direkt drinnen. Ich meine, der Faust 1 hat jetzt nicht wirklich irgend so was stark Orientalisches drinnen. Aber es sind die Geistigkeit, die da drinnen lebt und die er ausdrückt, das ist eigentlich noch ganz stark die alte, die eben ex-Oriente Lux, die aus dem Orient gekommen ist, natürlich über den Umweg, über Griechenland und so weiter, über Rom, über das Kirchenwesen dort hineingekommen ist, das sind einmal letzte Reste von dort. Im Mittelalter, die Scholastik zum Beispiel, ist ja auch was Interessantes. Das ist eigentlich auch ein Einfangen dann dieser luziferischen Impulse durch das Arimanische. Also ein Bändigen sozusagen des Luziferischen durch das Arimanische, das findet da, also in der Blütezeit der Scholastik, total den Ausgleich. Weil die eigentliche Geistigkeit, mit der man das Christentum, das Mysterium von Golgatha, das zunächst einmal begriffen hat und so wie es auch in den Evangelien drinnen steht und so, das hat alles nur einen gewissen luziferischen Charakter. Beziehungsweise die luziferische Weisheit war notwendig, um dieses Ereignis überhaupt zu verstehen, um sozusagen die geistige Seite davon zu verstehen und es nicht nur nach seiner Außenseite zu beschreiben. Und die Evangelien geben nicht einfach eine äußere historische Schilderung der Ereignisse. Da ist man eh schon lange bei den Theologen drauf gekommen. Ich meine, mit der Grund, warum die Kirche das ganze Mittelalter streng verboten hat, dass man in nicht geweihten Kreisen, das heißt außerhalb der Kirchenträger selber, die Bibel liest. Ich meine, hätte eh kaum wer können, weil es eh nur in Latein vorhanden war, aber trotzdem, weil im Grunde Widerspruch über Widerspruch. Jedes Evangelium schildert es anders. Es ist gar nicht so leicht, ein konsistentes Bild heraus zu finden. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und das heißt, dieses Geistige, was da drinnen ist, hat man zunächst wirklich noch sehr stark erfasst mit dieser luziferischen Weisheit. Und dann hat es aber begonnen, ja, im Grunde mit dem Zeitpunkt schon, wo das Christentum Staatskirche in Rom wird, also mit Konstantin. Da fängt es an, da kommt natürlich das römische Element, das hat was stark Arimanisches drinnen. Und mit dem fängt man jetzt sukzessive an, das im Grunde abzutöten, dieses Luziferische, und zum Erstarren zu bringen. mit dem Erfolg, dass dann aber sehr bald, nämlich in der Hochscholastik noch nicht, da ist gerade dieses Gleichgewicht, da ist dieses Geistige, bleibt noch sichtbar, aber es ist eng eingezäunt vom Arimanischen. So, dass man ganz klar sozusagen die einzelnen Dinge unterscheiden kann, die einzelnen Wesen und so weiter, das ist ganz deutlich noch. Und aber ganz klar abgezirkelt, definiert, begrenzt. Das ist das Arimanische drinnen. Aber es ist noch nicht, also erstickt unter diesem Arimanischen. Auch wenn es für uns heute sehr mühsam zu lesen ist. Ich meine, wenn man so ein Stückchen was liest von Thomas von Aquin oder so, es kommt uns heute wahnsinnig trocken vor. Man denkt sich, damals haben sie um sowas gestritten, wieso, warum? Also sie nehmen irgendeinen Satz der Bibel her und dann sagen sie, ja, der hat gesagt, ja, aber der andere hat so gesagt. Und ich sage jetzt ja dazu, dann sage ich nein und der andere sagt ja und der andere sagt nein und dann kommt irgendwann eine Conclusio, ich aber sage jetzt, es ist so. Also nach dem, es wird halt ganz systematisch durchgegangen, Argument für Argument wird abgewogen, ja, nein und zwar unter Berücksichtigung, was haben alle, die was dazu zu sagen haben, gesagt dazu und dann wird eine Schlussfolgerung, das ist unheimlich mühsam, aber unheimlich präzise.
Die haben auch schon gewusst, wo sie hinwollen, so wie unsere heutigen Philosophen oder auch.
Ja, natürlich, es ist natürlich.
Er wusste den Schlusssatz.
Natürlich. Man muss ja auch denken, es ist die Scholastik entstanden im Grunde einmal als Gegenpart gegen das, was mit dem Islam herangekommen ist. Weil der Islam war damals ja weit, weit, die Menschen dort waren weit, weit gebildet. Und zwar auch an Aristoteles. Oder die waren noch vor den mittelalterlichen Menschen an Aristoteles gebildet. Und zwar, klar, weil der Aristoteles, die Philosophie des Aristoteles mit den Alexanderzügen in den ganzen Orient getragen wurde, im Grunde noch sehr wenig nach Europa hinein zunächst. Also das ging alles nach den Orient hinein und dort hat man das sehr stark aufgegriffen und die Araber namentlich waren ja ein sehr, sehr waches, intelligentes Volk und die sogar in einer gewissen Weise, aber auf arimanische Weise halt ein bisschen vorweggenommen haben ja unser heutiges Bewusstsein, Seelzeitalter. Allerdings mit dem Unterschied, dass es nicht selbst errungen ist, sondern dass es im Grund wie eine Inspiration hereinkommt. Und daher alles von Allah gegeben ist, halt in der Kurzformel. Aber es ist so wach und klar, dass sie zum Beispiel anfangen, wirklich etwas zu betreiben wie äußere Naturforschung. Und unsere Naturforschung ist eigentlich von dort abgeleitet. Die fangen zuerst zu experimentieren an, die fangen praktische Alchemie zu machen, in dem Sinn, dass sie jetzt wirklich äußerlich Dinge chemisch verändern und das auch ein bestimmter Zweck ist, weil Alchemie hat ja eigentlich andere Zwecke. Das ist ja im Grunde eine Meditation über innere geistige Kräfte anhand stofflicher Substanzen, aber da kommt es gar nicht so darauf an, schon gar nicht auf die äußere Goldmacherei oder so. Aber die Araber konnten jedenfalls dieses äußere, praktisch handwerkliche, auch das waren, da waren sehr geschickt und sehr rational und sie haben das sehr bewusst überschaut. Also das heißt, sie waren den dahergelaufenen Mitteleuropäern, den Mönchern da in geistiger Hinsicht, das heißt in intellektueller Hinsicht, meilenweit überlegen. Ich meine, die meisten Menschen in Mitteleuropa waren überhaupt Analphabeten sowieso und die Mönche natürlich mussten Latein lernen und irgendwo halt mit Mühe und Not und irgendwo, aber das Ganze war, also das Denken war noch sehr primitiv, aber sehr, sehr innig vom Gefühl. Also da macht man sich ja gar keine Vorstellung, wie die einfach im Miterleben dann dieser Christusgeschichte, also wie stark die das in ihrem inneren Erleben aufgenommen haben, aber überhaupt nicht mit dem Intellekt zunächst einmal. Aber dem stand immer mehr gegenüber der Islam, der eigentlich die viel feinere Kultur hatte, die viel, ich meine, die Mitteleuropäer waren bäuerlich, Bauerntöpel im Grunde, im Großen und Ganzen, lange Zeit. Ich meine, man denkt an so einen großen Kaiser wie Karl der Große, 800. Ich meine, der fängt gerade an, die ersten Buchstaben zu lernen, dass er ein bisschen buchstabieren kann. Ich meine, seine Mönche können es schon, aber er das braucht er auch nicht zu seiner Zeit. Also würden sie halt sagen, das ist ja nicht einmal die Volksschule absolviert. Also ganz, ganz, aber vom Willen unheimlich stark. Und aber immer mehr entstand das Bedürfnis, eben diesen heranstürmenden Arabern, diesem heranstürmenden Islam. Wenn man muss denken, auch seit Karl des Großen drängen sie ja da schon längst über Spanien, sind schon mitten in Frankreich drinnen. Da vorher da, Karl Martel und das ist ein bisschen früher, das ist eine Schlacht von Tours und Poitiers, also wo es dann endlich einmal so dort einmal Stopp gemacht wurde, im Grunde in der Mitte Frankreichs, ist einmal sozusagen eine Schutzwall. Also so, das ist so die Grenzlinie, könnte man sagen, von Nordfrankreich und Südfrankreich. Also endlich dort einmal äußerlich Einhalt gebietet und vom Osten drängen sowieso herein, also in verschiedenster Form. Aber man wollte ihnen nicht nur militärisch was entgegensetzen, sondern vor allem sie hatten einfach mit ihrer Koranauslegung und mit ihren geistlichen Schriften und natürlich auch wissenschaftlichen Schriften, mit ihrer Philosophie, waren so überlegen den Europäern, dass man gesagt hat, man muss irgendwie denen Parole bieten, auch im Geistigen. Also es geht nicht nur darum, sie äußerlich aufzuhalten, sondern wir müssen ihnen geistig was entgegensetzen. Und dadurch ist im Grunde die Scholastik in die Wege gekommen. Und ist eben so, bei so Menschen jetzt wie Thomas von Aquin, natürlich, sie haben ganz genau gewusst, also was herauskommen soll. Es ist völlig richtig, was du sagst. Also, aber es ging darum, das auch ganz genau zu argumentieren. Weil es hat halt gegenüber so einem Moslem oder was, so einem gebildeten Moslem nicht genügt, zu sagen, ja, wir glauben das so und ja, schau, aber der hat 100.000 Argumente gehabt und hat das Wort im Mund umgedreht im Grunde. Und das wollten sie halt nicht auf sich sitzen lassen.
Heinrich Heine hat ja so ein Gedicht geschrieben, wie die verschiedenen Legionsführer zusammenkommen und wie sie dann argumentieren beginnen. Da untersteht
ja, richtig, ja, richtig.
Das sieht man ja auch, diese... Die Scholastiker, die
scharf die. Ja, das ist dann wirklich ganz scharf und es geht so weit, also sie sind dann wirklich so weit, dass sie so, naja, die Nase vorn haben. Sagen wir mal, also wenn man es ganz objektiv betrachtet, haben sie dann im Grunde die Nase vorne. Also das heißt, sie haben die Intelligenz also noch eine Spur weiter getrieben, als es die. Wahrscheinlich werden die Moslems jetzt was dagegen haben, wenn ich das sage, aber gut, ist ja wurscht. Also sagen wir Nasenlänge, Nasenspitze, ist wurscht. Es ist jedenfalls haarscharf, aber es gelingt ihnen also den Intellekt wirklich, das, was die Logik hergibt, auf die Spitze zu treiben, sozusagen. Also mehr gibt die Logik im Grunde nicht her, bis heute nicht. Und es ist so, dass das heutige wissenschaftliche Denken im Grunde bereits ein Abbauprodukt dessen ist. Also die Blüte dieser Logik liegt wirklich im Hochmittelalter. Und unser modernes naturwissenschaftliches Denken ist die Folge davon. Das ist also das, was übergeblieben ist. Wir haben es dann halt jetzt nicht mehr auf die Offenbarung gewendet, sondern halt auf die Sinnesoffenbarung, auf die Naturoffenbarung, also auf die äußere Welt. Aber im Grunde ist es das gleiche Werkzeug. Es sind natürlich ein paar neue Denkformen jetzt dazugestanden, aber das sind genau die dann auch beginnen, bereits diese aristotelische Logik wieder aufzulösen. Also wenn man nimmt Quantenlogik oder sowas, natürlich schaut das noch genauso abstrakt und so weiter aus, aber es hat eine andere Grundlage. Also es geht als selbst im abstrakten Denken hinaus über das und bereitet vor ein wieder lebendig werden, in einer sehr interessanten Weise. Aber in einer sehr interessanten Weise sage ich deswegen, ich habe euch jetzt doch öfters schon vorgelesen, dieses Zitat von Wolfgang Pauli, das ist mein Lieblingszitat. Also Wolfgang Pauli war Quantenphysiker, 1900 geboren, Ende des Kali Yuga. Das ist auch so symbolisch irgendwie, jedenfalls ein strenger Rationalist, der sagt von sich selber, er ist antimetaphysisch getauft, weil der Ernst Mach, der große Positivist, war sein Taufpate und er war also wirklich einfach ein sehr nüchtern, rational denkender, mathematisch veranlagter Mensch. Ich meine, schon in der Schule hat immer, wenn der Professor nicht weiter hat, der Rechner gesagt, Pauli, jetzt helfen Sie mir endlich, Sie wissen es doch schon seit einer halben Stunde, die Lösung. Und natürlich hat er es gewusst, das eh klar. Also wirklich gerade im logischen Denken und so unschlagbar. Aber eben dann Beschäftigung mit der modernen Atomphysik, mit der Quantenphysik und mit ausgelöst dadurch ein Hineinfallen in eine totale Lebenskrise, in eine ganz also erschütternde Lebenskrise, die sich über viele Jahre zieht. Ich meine, er war schwerer Alkoholiker dann und also. Und trotzdem war weiterhin ein brillanter Physiker, er hat Albträume gehabt und halb unter Verfolgungswahn, was Gott, was alles. Also er ist dann eben zu dem C.G. Jung, zu dem tiefen Psychologen gekommen und die haben dann gemeinsam miteinander gearbeitet und es sind nämlich wirklich Imaginationen aufgetaucht bei dem, richtige Imaginationen, natürlich in etwas verzerrter Gestalt und so, nämlich durch diese Beschäftigung mit der Quantenphysik, mit diesem Eintauchen eigentlich in die untersinnliche Welt, wo man diesen arimanischen Wesen sehr stark begegnet, die da drinnen leben. Und er hat er hat nämlich selber immer an den Effekt geglaubt, es gab nämlich einen interessanten Effekt. Pauli war so sehr Theoretiker, dass alle Experimentalphysiker haben ihn gefürchtet. Wenn er in ein Labor kommt, dann geht sicher alles schief. Und so war es auch. Das kann man verfolgen können, er kommt in ein Labor, da ist alles wochenlang bestens gelaufen, Pauli ist da und nichts funktioniert mehr. Die Geräte spinnen, die Glaseln kriegen einen Sprung und sonst irgendwas. Also Pauli hat jedenfalls war fest überzeugt, also er löst diesen Effekt auf und das aus. Und jedenfalls gibt es so viele Anekdoten, die köstlich sind. Die beste ist die, in Göttingen ist irgendein großes Experiment angesagt und über Wochen vorbereitet und alles funktioniert bestens, dann der große Moment, man schaltet es ja wirklich ein, die ganze Apparatur, und dann macht es einen großen Clash und alles ist hin, das halbe Labor ist verwüstet, alles kaputt, jeder schreit natürlich, Pauli, das war ja schon Legende, nur Pauli ist doch bitte um Gottes Willen weit weg irgendwo, er ist nicht da. Später hat sich herausgestellt, dass er genau zu der Zeit, auf die Minute genau mit dem Zug durchgefahren ist. Es ist also, gut, ich will damit jetzt nichts beweisen oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall eine gute Anekdote.
Das heißt, wenn seither irgendwas schief geht, ist es der Pauli.
Ja, genau, der Pauli ist schuld, richtig. So ist es.
Lieblingszitat von dir?
Ich habe es jetzt auswendig mit Aber. Aber was sagt er? Er kommt nämlich drauf, also er hat diese Traumvisionen, die regelmäßig wiederkommen, also die er auch dann mit Hilfe von Jung immer klarer fassen kann, sodass er sich erinnern kann, genau. Und die sozusagen jede Nacht reproduzierbar wiederkommen und dann sagt er sinngemäß so, also hinter unserem normalen, rationalen Denken steht ein Erleben in Bildern. Er nennt sie Archetypen, Urbilder, also sowas, was auch Platon, von dem Platon gesprochen hat, also von den Urbildern, die eigentlich hinter unseren Gedanken stehen. Und er sagt weiter, diese Bilder darf man sich aber jetzt nicht bloß vorstellen als rein seelische Produkte, sondern sie sind sozusagen das seelische Bild von etwas, was zugleich in der Natur draußen wirksame Kraft ist. Das heißt, es gibt zwischen diesen inneren Bildern und den Naturkräften, dem, was in der Natur passiert, eine Entsprechung.
Und das hat der Zivil Jung gesagt?
Nein, das hat der Pauli auch gesagt, also, ja. Das gibt ein ganz interessantes, ich müsste jetzt irgendwo raussuchen, ich habe es nicht mit im Netz, müsste ich suchen, aber es ist ganz spannend. Also, natürlich, also hängt es zusammen mit der Zusammenarbeit mit C.G. Jung, dass er auf die Idee gekommen ist, aber das war ihm dann ein sehr, sehr plausibles Erlebnis eben auch, oder eine sehr plausible Erklärung für seine Erlebnisse, die er hatte. Und diese Bilder stiegen also mit sehr großer Intensität eben auf. Und das hängt damit zusammen, dass man also, wenn man nämlich mit dem scholastischen Denken, wenn man so will, also mit diesem streng rationalen Denken über eine gewisse Grenze dann drüber geht, wenn man also über diese Blüte hinausgeht, dann fängt es an, in einer gewissen Weise zu zerbrechen. Und genau dort ist der Punkt, wo man dann diesen arimanischen Elementargeistern, die eigentlich nämlich dahinter stecken, die sozusagen hilfreich sind, um diese Gedankenformen zu bauen, wo man denen dann ungeschminkt begegnet. Bei vielen halt unbewusst, bei Einzelnen bewusst. Aber es ist auffällig, dass viele dieser großen Physiker, die eben da mit ihrem Denken an diese Grenze gestoßen werden, weil die Quantenphysik ist mit der aristotelischen Logik nicht mehr erfassbar. Da hört es auf. Da kann man sich eine Zeit lang noch herumschwindeln und so Sachen wie Welle-Teilchen-Dualismus und so ein bisschen herumschwindeln und sagen, ich habe halt zwei Modelle und da irgendwie in der Mitte ist, aber ist doch nicht. Es ist sowohl als auch, nein, das stimmt nicht, das ist entweder oder, stimmt schon gar nicht, also man weiß nicht so recht. Also da hat man dann begonnen, wirklich die Logik auch weiterzuentwickeln, aber das ist erst die Folgeerscheinung gewesen, aber zuerst einmal ist da wirklich zerbrochen das rationale Denken auch dran. Also da hat man sich sozusagen mit der Logik die Zähne ausgebissen dran. Und das war für Menschen natürlich, die jetzt sehr ihr ganzes Leben auf diese Ratio ausgerichtet haben, für die war das also eine tiefe Erschütterung, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn man das liest, also die Lebensbeschreibungen, sie schreiben wirklich so, als wie wenn dann die Welt unter den Füßen weggebrochen wäre. Sie haben mit ihrem eigenen Leben zeitweise nichts mehr anzufangen gewusst. Sie haben sich wie in einem Vakuum gefühlt irgendwo. Ich meine, ein anderer Mensch, ja, wegen der paar abstrakten Gedanken tust du da was an. Aber wenn man so stark in diesem Gedankenelement lebt und darauf im Grunde alles baut und im Grunde die äußere Sinneswelt nämlich gar nicht mehr so wichtig ist, weil, mein Gott, der sitzt hinter seinen Formeln und das ist seine Welt, ob der Baum grün, ja, ist er grün, ist er schneetauf, ist mir auch wurscht. Ich habe meine Formeln, da bin ich ganz drinnen, das ist meine Welt, in diesen Gedanken lebe ich. Da glaube ich, die Realität zu haben, habe sie bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt zerbricht es. Dann
Wir haben das vor zwei, drei Jahren gedacht. Also wenn man die Denkformen, mit denen wir also umgehen, der eine mit komplizierteren, andere Menschen mit ganz einfachen Denkformen, wenn man die wegnimmt, ja, dann verlieren wir unsere, dann haben wir ja gar nichts.
Ja.
Und deshalb wehren sich so viele Menschen von ihren gewohnten Denkformen
abzuwenden. Natürlich.
Das hat sie ja gemacht.
Natürlich.
Seit der Kindheit, ja, das sind sie. Und jetzt, wenn man das wegnimmt, das sind
ja,
das
ist natürlich.
Diese schreckliche Angst.
Natürlich, man muss auch denken, dass ja das, was wir als sinnliche Welt draußen erleben, also die Wahrnehmungswelt, die ist ja für sich genommen auch noch keine Wirklichkeit. Nicht, wenn man jetzt nur das Wahrnehmungsbild hernimmt, das ist für sich noch gar nichts. Ich meine, wir durchdringen es ja immer schon mit dem Denken, dadurch sehen wir nicht irgendwas da, sondern eine Lampe zum Beispiel. Und wir wissen ja, wir erkennen mit dem Denken, aber da brauche ich jetzt nicht groß nachdenken, ich muss jetzt nicht logisch ableiten, das ist eine Lampe, weil eigentlich sehe ich eine Lampe. Das heißt, in dem Fall durchdringt sich das Denken mit der Wahrnehmung. Ein Hund sieht keine Lampe da und ein Reh sieht da keine Lampe. Ja, ein Hase sieht vielleicht ein Mensch nicht, aber das Unlängst im Wald erlebt, das war ein ganz süßer, junger, wirklich fast junger Osterhase. Ich bin ganz mitten am Weg, stemsam, stemblim, hoppel, 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 wieder Löwenzahn veressen, hoppel, hoppel, hat das nicht bemerkt. Nicht, dann ist er vorbei, wirklich so knapp vorbei, nur einen Meter, dann hat er sich umgedreht und dann hat er was irritiert und dann ist er plötzlich, dann ist er pssst, davon gesaust. Aber das heißt, das ist nicht da, nicht vorhanden, das ist, würde uns nicht passieren in der Art.
Er war ja noch also, jung, der hat ja noch keinen Menschen gesehen.
Aber das heißt, wir merken oft nicht, dass wir eigentlich das, was wir sehen, das heißt, das, was wir bemerken, ist immer schon bei uns Gedanken durchdrungen. Und dann erleben wir es überhaupt als Wirklichkeit.
Was in uns eindringt, ist ja verkehrt.
Nur das, ja, das sowieso.
Also das ist ja,
sowieso.
Wenn du willst, eine Wahrnehmungsform oder Denkform.
Die Art, wie wir aufwachsen, ist interessant sogar, das geht selbst bis in diese optischen Täuschungen hinein. Die sind teilweise, da habe ich unlängst einen interessanten Beitrag gelesen, die sind kulturspezifisch erworben teilweise. Also ihr kennt doch wahrscheinlich dieses einfache Beispiel. Ich meine, jetzt, wenn es kostet, wird es euch wahrscheinlich nicht so auffallen, aber...
Ja, das eine ist länger
und das andere ist kürzer. Und wir können eigentlich gar nicht anders tun, als es so zu sehen. Ich meine, wir wissen, es ist ein gleich lang eigentlich, aber trotzdem, das eine schaut länger aus und das andere kürzer. Und woran liegt das? Nämlich das Interessante. Na, das Interessante ist, jetzt ist mir draufgekommen, zum Beispiel in Afrika, die Neger, die in so einem Negergehalt, die diese Errungsbauten haben, die haben das nicht. Die sehen sofort, das ist gleich lang. Ja. Warum das? Schaut euch die Dinger da oben an. Sitzt die Ecke da oben? Wir erleben lauter so Ecken. Wenn wir in unserem Haus erleben und lauter so Kugeln sehen, da in Ecken begegnen, denen sind wir erzogen. Und da sind wir gewohnt, das eine kommt auf uns zu und das andere geht von uns weg. Und das steckt drinnen.
Ja.
Dann erleben wir es anders.
Mit dem Hut an, also in dem.
Ja, ja, ja.
Da ist man selber drinnen.
Also ja, ja, ja.
Da kann ich mich identifizieren. Mit dem anderen schwer.
Ja. Naja, da muss das halt vergrößern. Dann hast du so ein Band irgendwo.
Na, das geht dann schon, ja.
Also es ist nur ein Ausschnitt.
Ja.
Aber. Wir mit unserem Abstraktionsvermögen, ich meine, wir filtern ja die Wahrnehmung, wir reduzieren das dann auf diese Dinge und nach dem urteilt. Das Gehirn, wirklich das Gehirn, in dem Fall spielt wirklich das Gehirn eine Rolle, also eine wesentliche auch dabei. Nur dazu muss man sagen, wir haben es halt trainiert so. Wir haben es über längere Zeit so trainiert und darum.
Unsere Buchstabenformen, wenn man das also mit einer Bildersprache, also mit Menschen vergleicht, die in einer Sprache aufgewachsen sind, die Chinesen zum Beispiel oder Araber auch.
Ja, ja, ja.
Für die ist das was anderes. Das ist nicht dasselbe.
Nein, das ist richtig, ja.
Da lebt wirklich noch was im Buchstaben drin.
Ja, ja, sicher. Unsere sind sehr, sehr nüchtern, sehr abstrakt geworden. Ich meine, klar, gerade durch das Lateinische, dann durch das Römische ist das sehr, sehr abstrakt geworden. Ich meine, das hat eine Bedeutung, dass unsere Buchstaben so sind. Und das ist auch schon wieder ein Schritt. Jetzt hat man eine Zeit lang diese Frakturschriften gehabt, dann im 19. Jahrhundert da, die halt verschnörkelt, da was da ist auch noch ein sehr stark luziferisches Element drinnen.
Ist das da mit den Runen? Sind das ganz?
Runen sind eigentlich auch was sehr Abstraktes, ja, doch, da kommt schon so ein gewisser Abstraktionswille hinein, das ist richtig, ich meine, darum trifft es auch auf einen sehr fruchtbaren Boden, gerade bei den Germanen, also hier bei uns. Also diese Begegnung mit dem Römischen und Germanischen, also wir saugen das total auf. Also so, wir, sage ich jetzt, so namentlich das Deutsch, das, was später das Deutschsprachige geworden ist. überhaupt das Norddeutsche dann sehr stark. Das saugt das komplett auf und er zieht sich gerade so dran und latinisiert im Grunde so wahnsinnig stark dann die deutsche Sprache, so vom Charakter her drinnen. Das
Der Professor Winter hat einmal erwähnt,
ja,
dass der Mensch, also wirklich der Mensch,
ja,
aus allen Kulturen, wenn das Beispiel also mit dem Megadrive,
ja, ja, ja,
mit den Rundbauten, 24, also einfach in seinem genetischen Erbe, 24 Möglichkeiten kennt, Formen zu bilden.
Ja.
Das sowohl in der heutigen Architektur,
ja,
und genauso wie in den Höhlenmalereien, in den Urnen,
ja, 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 ja,
Schriftzeichen aus allen Kulturen, aus allen Zeiten, diese Zahl nie überschritten wurde.
Ja.
Auch heute keine neue dazukommt. Also, dass der Mensch also anscheinend nichts Neues lernen kann an Ausdrucksmöglichkeit. Er bietet immer nur aus diesen 24 Grundformen Variationen.
Ja, ja, ja.
Das habe ich so unglaublich gefunden. Ich habe ihn, also ich meine,
ja,
ich habe es ihm nicht geglaubt.
Ja, 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 ja.
Er hat uns damals also x Beweise.
Ja, 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 ja.
Es leuchtet mir noch immer nicht ein, dass wir da nicht etwas völlig Neues oder eben mit unseren Verbindungen zu den geistigen Welten nicht noch irgendeine andere schöpferische Möglichkeit haben,
naja,
als Mensch,
ja, ja,
immer das Gleiche zurückzugreifen und das irgendwie zu variieren.
Ja, ja, wobei natürlich in dem variiert. Ich meine, es ist halt so, dass wir auf einer Vergangenheit aufbauen und das heißt, wenn wir schöpferisch tätig sind, insofern wir schöpferisch sind, holen wir was, grundsätzlich was Neues herein. Aber wir stellen es nicht in ein völliges Nichts hinein, sondern
die
wir...
Die Bausteine sind immer die gleichen.
Die Bausteine, ja, ich meine so, wie man sozusagen in der Chemie, gut, wir können jetzt künstliche Elemente bis zu einem gewissen Grad herstellen, aber im Grunde gibt es ein gewisses Repertoire an chemischen Elementen und trotzdem können wir dadurch im Grunde unendlich viele verschiedene chemische Verbindungen herstellen, die fantastischsten Eigenschaften haben können. Aber wir sind dann gebunden, dieses Rohmaterial zu verwenden. Selbst wenn wir künstliche Elemente herstellen, dann sind sie von ihren Gesetzmäßigkeiten halt die Fortsetzung, die unmittelbare logische Fortsetzung der natürlichen Elemente. Ich meine, abgesehen davon, dass sie ab einem gewissen Punkt immer mehr rein akademisch sind, weil, ich weiß nicht, das Unonoxium, das 118er, das lebt, ich weiß nicht, eine Mikrosekunde oder eine Nanosekunde, weiß nicht, das ist wurscht. Jedenfalls hat man drei Atome davon hergestellt und kaum waren es da, waren es schon wieder weg. Also drei Atome, aber an drei verschiedenen Universitäten oder so, also jede nur eines. Reicht ja für den Nachweis, reicht es dann, um Grundeigenschaften zu bestimmen. Und das, aber das ist so geschwind, wie es da ist, ist schon wieder weg. Also das heißt, es ist wirklich, geht nur um den wissenschaftlichen Beweis, dass es überhaupt existenzfähig ist für einen Bruchteil einer Sekunde. Aber die Welt könnte ganz anders gebaut sein. Die Bausteine der Welt könnten theoretisch ganz anders sein. Aber in unserem Kosmos werden sie mit Sicherheit nie anders sein. Sie werden auf dem neuen Jupiter werden sie anders sein. Da werden sie anders ausschauen. Da werden also die Erfahrungen, die wir jetzt machen, was wir jetzt schöpferisch tun und indem wir das Alte umgestalten und dadurch schon in die Form was Neues hineinbringen, aber nicht sozusagen im gewissen Sinn in den Stoff hin, zumindest nicht bis in die letzte Grundlage. Oder sagen wir es noch feiner, nicht bis in die Naturgesetze hinein. Die Naturgesetze werden wir nicht verändern können, sondern die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Sie sind auch nicht ganz starr, sondern sie haben in Wahrheit auch eine gewisse Beweglichkeit in sich, einen gewissen lebendigen Verlauf, durch den auch die Welt dann irgendwann wieder ins Geistige verschwinden wird. Aber das können wir nicht ändern. Das können wir im Grunde deswegen nicht ändern, weil das ist Vergangenheit. Das ist sozusagen Vergangenheit, die aber heute noch präsent ist. Aber ich kann nur sozusagen die Zukunft verändern, wenn ich das Bild jetzt gebrauchen darf. Das ist sozusagen die stofflich gewordene Vergangenheit. Und da, so wie ich nicht sagen kann, ich habe denen jetzt ein Watschen gegeben, weil ich mich geärgert habe und nachher tut es mir leid, aber es kann mir noch so leid tun, ich kann es nicht ungeschehen machen. Und so liegt in dem Stofflichen die Vergangenheit des Karma, wenn man so will, wenn man es jetzt anthroposophisch ausdrücken will, drinnen, und das kann ich nicht wegradieren. Aber ich kann trotzdem was Neues hineinschaffen. Etwas Neues hineinschaffen, indem ich neue Formkombinationen von mir aus, aber es ist trotzdem, es ist mehr als eine Kombination. Ich meine, wenn man sich die Stilentwicklungen anschaut, von der Höhlenmalerei bis, sagen wir, wenn wir jetzt heute über das Goetheanum gesprochen haben, bis zum Goetheanum, ja, wird man sicher immer Kubus und irgendwelche Dinge wird man immer wieder finden, und gewisse Wellenlinien oder sowas wird man immer wieder finden, und trotzdem ist es aber ganz was anderes. Es ist das Goetheanum was anderes als ein griechischer Tempel, und beides sind ganz was anderes als eine gotische Kirche, und trotzdem sind die Grundformen überall die gleichen. Ich meine, das ist so, wie ich sage, anderes Beispiel, Alphabet. Das ist mir eh schon vorher eingefallen, beim Hebräischen, da haben wir nur 22 Buchstaben, bei uns haben wir 26 oder so. Was kann man mit diesen 26 Buchstaben alles machen und alles ausdrücken? Und es bleiben bei uns immer die 26.
Was wird man in Zukunft noch damit ausdrücken?
Ja. Also es ist sozusagen da der Gestaltbarkeit im Grunde sind wenig Grenzen gesetzt. Ich sage jetzt bewusst gar keine, aber wenige Grenzen, weil es gibt ja eben andere Sprachen mit anderen Schriftzeichen damit kann man unter Umständen gewisse Dinge ausdrücken, namentlich zum Beispiel durch Bilderschrift oder so, die man in der Art mit unserer Buchstabenschrift nicht ausdrücken kann, in Wahrheit. Und umgekehrt. Aber ist auch also ein sehr beschränkter Satz von Möglichkeiten, und welcher Reichtum daraus. Und da ist noch was Interessantes, wenn ich es jetzt vergleiche, Tier und Mensch. Nehmen wir die Laute her. Also der Mensch zeichnet sich gegenüber dem Tier aus, dass er im Grunde ein sehr kleines, aber sehr deutlich artikuliertes Repertoire von Grundlauten hat. Und diese aber praktisch in unendlicher Mannigfaltigkeit kombinieren kann, zusammentun kann. Bei den Tieren, die alle, bis zu den Delfinen oder was, und bis zu den, weil das sind sehr, sehr hochentwickelte Tiere, ist es so, dass kein Tier dieses Vermögen hat. Die haben alle zwar, Delfine schätzt man, weiß ich nicht, über 2000 Gesänge oder so, oder noch mehr von mir aus, aber aus. Sie können sie nicht kombinieren. Beim Menschen ist es gerade so, dass das eingeschränkt, total eingeschränkt ist. Ich meine, wir haben, also Laute haben wir weh, man spricht in der Linguistik dann von Phonemen, also das heißt, das ist das eigentliche Klangrepertoire, das liegt so, weiß ich nicht, bei 40, unter 50 Phonemen, die, glaube ich, der Mensch bilden kann, die deutlich unterschiedlich, in allen Sprachen, genau, und die deutlich unterschieden sind, und die aber praktisch beliebig kombiniert werden können. Dadurch entsteht ein nahezu unbegrenzter Reichtum, unbegrenzte Ausdrucksmöglichkeit. Das heißt, gerade dort, wo ich es auf wenige Grundformen reduziere, habe ich durch die Kombination dann die Freiheit zu unendlich, im Grunde unendlich vielen Ausdrucksmöglichkeiten. Und wo ich aber von vornherein ein relativ großes Spektrum an Möglichkeiten aber fest vorgegeben habe, dann habe ich 2000 Gesänge, das ist gewaltig, aber aus. Damit ist aus. Also die Delfine müssen mit den 2000 Gesängen durchkommen, ihr ganzes Leben lang.
Aber sie sind zufrieden.
Sie sind zufrieden, ja, genau. Der Mensch ist sowieso geboren zur Unzufriedenheit. Das ist, Das ist unser Privileg, unzufrieden zu sein. Eigentlich dauernd irgendwo. Weil immer wenn man irgendwas anderes oder noch was wissen, sonst waren wir ja nicht neu, sonst waren wir nur mehr apathisch und nicht in der Hängematte schaukeln. Also dadurch können wir uns auch selbstständig Ziele setzen. Auch das. Ich meine, dann sind wir wieder enttäuscht, wenn wir es erreicht haben, es ist wurscht.
Oder wenn wir es nicht erreicht
haben. Ja, dann auch. Also, wir haben immer auch einen Grund, uns enttäuscht zu sein.
Ja, aber meine Katze hat angeblich an die Katzen 24 Laute. Und die verwendet vielleicht 2, 3.
Die du hörst, vielleicht hat sie
nicht
wahrnimmst. Die ich nicht wahrnehme, mag sein. Ja, das Schnurren kann man auch dazu erzählen. Aber die ist zufrieden mit diesen.
Ja, sicher. Nein, es genügt dann. Nein, sicher. Es ist. Aber dadurch kann sie eben auch ihr Seelisches trotzdem nur bis zu einem gewissen Grad. Also, ich meine, es kommt sehr deutlich durch. Ich meine, also, wenn man eine Katze kennt, also, kommt man da eh ganz deutlich mit. Aber eben bis zu sowas wie Sprache. Genügt es trotzdem nicht. Weil man könnte jetzt sagen, ja, 24, ja, bei Menschen ist ja auch nicht mehr. Nur sie kann es eben nicht frei kombinieren. Für sie ist es immer, das ist bei uns wie ein ganzer Roman eigentlich. Das ist ein Ausdrucksmittel. Also ich kann 24 Sätze sozusagen, ich weiß nicht, wie bei so ein Reiseführer, wo man ein Café au lait und so weiter. Also, und dann kann ich noch, und dann kann ich mit dem Café verständigen und der Vorkarten kann ich kaufen und aus. Damit Ende. Und ich kann nichts kombinieren damit, da kommt nichts Sinnvolles raus. Also so in etwa ist es da die 24. Beim
Wolfgang, du hast gesagt, dass Goethe so starke Ätherkräfte gehabt hat.
Ja.
Wie kann ich die stärken? Wie können wir unsere Ätherkräfte stärken?
Wie können wir unsere Ätherkräfte stärken? Durch gute Gewohnheiten. Also gute Gewohnheiten heißt überhaupt Gewohnheiten, Regelmäßigkeiten, die aber nicht starr sein dürfen. Also es soll nicht jetzt so ein Radl sein, dass man sie einspannt, aber Dinge, die man regelmäßig tut, also zum Beispiel künstlerische Dinge, ist was sehr Gutes. Ich meine, abstrakt jetzt irgendwas zu tun, wird vielleicht nicht so gut sein, weil die abstrakten Kräfte gehen sehr auf Kosten der Ätherkräfte. Also die wirken eher abtötend drauf. Aber künstlerische Dinge, aber es macht grundsätzlich die Regelmäßigkeit oder an eigenen Gewohnheiten arbeiten, sie verändern. Also Steiner spricht, manchmal gibt es so als Beispiel überhaupt zur Stärkung der Ätherkräfte, ist aber zugleich ein guter Schritt auf dem Schulungsweg, einmal zu versuchen, die eigene Handschrift zu ändern.
Nein, die ändert sich von allein bei mir. Ja. Ja, ich verhindere.
Wird es immer besser oder flüchtiger?
Den persönlichen Wandel, den ich genommen habe, den merkt man wirklich in meinen Handschriften zwischen 15 und 30. Und dann habe ich sicher 3 Schriften gehabt, da glaubst du, das sind andere Menschen. Und ich habe den Eindruck, jetzt komme ich langsam zu meiner Schrift.
Ja.
Also, aber das ist erst seit ich es gewagt habe, sozusagen den Mechanismus und Drill aus der Schulbildung da irgendwie loszulassen und zu schreiben.
Naja, aber da hast du ja eigentlich eh sowas drinnen, im Grunde. Nicht wahr? Da arbeitest du mit den Ätherkräften sehr stark. Alles, was in den Gewohnheiten sitzt, auch was im Temperament sitzt, also zum Beispiel auch ein bisschen schauen, wie ist mein Temperament, kann ich das irgendwie ändern oder zumindest mit einer anderen Probeweise hin, das werden wir dann in der Sprachgestaltung auch sehr stark üben, also mit den Temperamenten, da beweglicher zu werden, also da zu arbeiten, also mit alles, was regelmäßig ist, dort bewusst einzugehen. Ja, aber wichtig ist, dass man bewusst also daran arbeitet. Nicht jetzt wieder, man hat sich jetzt eine neue Gewohnheit, gut, das ist schwierig und dann lass es plätschern. Ja. In dem Moment, wo es von selber plätschert, wirkt es nicht mehr. Es wirkt gerade das Ändern. Mhm. das neue Gestalten, das sich bemühen, wieder so eine Regelmäßigkeit zu finden. Wenn es dann geläufig läuft, dann ist die Wirkung im Grunde vorbei. Aber das macht die Ätherkräfte sehr, sehr elastisch, sozusagen, wenn man das Bild gebrauchen will. Also im Denken ist es sehr gut, also es ist gar nichts zu sagen gegen das logische Denken, überhaupt nicht, aber man muss bereit sein, auch dann von mir aus das absolute Gegenteil davon denken zu können. Völlig wegkommen von irgendeiner Lieblingsmeinung, völlig wegkommen von das muss so sein, anders kann es gar nicht sein, sondern probeweise. Das heißt, man muss ja das nicht jetzt für den Alltag oder für die Wirklichkeit als entscheidend nehmen, aber bewusst ganz genau einmal von etwas, was einem zum Beispiel als ganz, ganz sicher scheint und als geradezu Axiom erscheint, als Grundlage der Welt erscheint, einmal völlig in Frage zu stellen und konsequent zu durchdenken, wie sähe die Welt aus, wenn das Gegenteil wahr ist. Nur probeweise. Das wird in vielen Fällen wirklich im Grunde sehr abstrus und absurd sein und man wird trotzdem dabei so als Nebending, als Nebenbonus auf interessante Dinge stoßen. Weil an manchen Ecken wird man dann merken, hier und da ist doch also was Interessantes dran. Aber das macht ätherisch sehr beweglich. Und
es gibt auch nichts Gesünderes, als krank zu werden.
Ja, sicher, ich meine, Krankheiten sind das. Krankheiten sind eigentlich immer so ein Anstoß, letztlich dann diese Kräfte wieder zu stärken, denen einen Anreiz zu geben. Also da kriegen sie halt einmal einen ordentlichen Bogen hingeworfen und jetzt du mal und jetzt kiefel mal dran. Und das ist halt dann der. Oder kann in vielen Fällen, ist oft der schicksalsmäßig verordnete Ball sozusagen, der dahin geworfen wird, um daran zu arbeiten, wo du nicht entkommst. Ich meine, man kann daran nur ermessen, dass wie ernsthaft die Arbeit sein muss, wenn man es als freiwillige Entscheidung macht. Also es ist dann nicht so, naja gut, dann tue ich halt jetzt am Sonntag werde ich es einmal machen und dann ist die Woche wieder vorbei. Na, den Sonntag mache ich es nicht mehr, aber in 14 Tagen gehe ich es wieder einmal an und dann hat man es erst wieder vergessen. Also da muss dann eine Disziplin herrschen, sozusagen, als wie wenn es ums nackte Leben ginge. Also wenn ich das jetzt ein bisschen scharf ausdrücke. Also, das heißt, da muss eine sehr, sehr, sehr ernsthafte Konsequenz dahinter stecken, dass es wirklich wirkt. So es zwei, dreimal zu versuchen, nützt gar nichts. Das ist wie in der Kunst. Also in der Kunst wirklich was erreichen tut man nur, wenn man beinhart arbeitet. So viel Talent kann man gar nicht haben von Natur aus. Also viele täuschen sich da, die als Jugend große Talente sind und irgendwann dann einen riesen Bauchfleck machen, weil sie nicht gelernt haben, diszipliniert zu arbeiten. Ein guter Künstler wird nur der werden, der eiserne Disziplin hat. Das nimmt von der Freiheit überhaupt nichts ab. Aber ich muss zum Beispiel als Schauspieler meinen Text muss ich durchgehen. Immer wieder. Bis er sitzt. Bis er so sitzt, dass ich in den Schlaf kann. Und da muss ich eben jeden Tag muss ich das meist von mir aus eine Stunde oder was machen. Und nicht sagen, heute kann ich nicht, morgen kann ich auch nicht. Und ich muss aufs Land fahren, na, leider, und mein Haus ist abbrennt. Und das ist passiert. Und nein, meine Frau hat gesagt, du musst jetzt. Und dann machen wir so geschwind, das geht nicht. Also da muss ich sehr diszipliniert sein. Oder Sprachübungen. Ich meine, ich mache unsere Übungen, ich mache sie jetzt wirklich seit 30 Jahren. Und ich höre nicht auf, sie zu machen. Ich meine, ich habe das Privileg, sie jeden Montag sowieso zu machen, aber das heißt, mit der Regelmäßigkeit muss man drin. Es geht dann gar nicht darum, dass man immer wieder jetzt eine neue Übung macht, sondern an der kleinen Übung wieder eine neue Nuance entdeckt, zum Beispiel. Also, sowas über Jahre, Jahrzehnte dann durchzutragen, das macht ätherisch sehr, sehr beweglich und sehr, sehr geschmeidig irgendwo. Und dann kann man nämlich genau das auch zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Laute, die Sprache dann umso freier gerade handhaben, weil es gerade an so markanten Dingen immer wieder Schule, immer an denselben, nicht jede Woche eine neue Übung, wieder eine neue Norm, das ist ja schon Vater, Intellektuelle sagt, bitte die Übung kenne ich schon nicht schon wieder, dieselbe Übung, die hast du uns das letzte Mal schon gezeigt. was heißt das letzte Mal? Jahre, Jahrzehnte, 30 Jahre lang dieselbe Übung. Dann kann man sagen, dann hat sie schon einigermaßen gewirkt. Aber ich bin überzeugt, also wenn ich noch eine Weile weiter tue, dann kommen noch weitere Wirkungen heraus. Also das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und gewisse Dinge, die jetzt herauskommen, die wären vor 10 Jahren nicht herausgekommen. Die waren einfach noch nicht da. So lange dauert es auch. Sind natürlich Feinheiten, aber trotzdem, es sind oft dann fürs eigene Erleben, aber auch für die feinen Untertöne, die im drin sind, die vielleicht vielen Zuhörern nicht bewusst werden, liegen Kosmen dazwischen. Wirklich Kosmen dazwischen. Wo man eben einfach noch so Ebenen darunter hat, wo man es einfach noch genauer trifft, wo noch mehr hinüberkommt. Und wenn es auch das Publikum noch unterbewusst aufnimmt. Aber das macht dann aus, dass das einfach trotzdem viel mehr rüberkommt. Das sind Feinheiten einfach. Ja, dieses ätherische Arbeiten, das mit dem Ätherischen, das ist eben auch was Interessantes. Da sprechen wir nämlich die Lilith an, die wir. Und da warst du, glaube ich, nicht da. Wir haben, also, jetzt fasse ich noch zumindest zum Schluss die Tempellegende. Wir haben angefangen also mit Eva und dem einen Elohim und wir haben dann ein anderes Mal gesprochen von Lilith. Lilith, die in vielen jüdischen Legenden erwähnt wird, in der Bibel ist nur kurz einmal angesprochen, also wird immer sehr dämonisiert, zur Verführerin, ja, und er, sehr treffend sagt dann also der Goethe wieder in Faust 1 in der Walpurgisnacht, führt er doch den Faust zur Lilith. Der Faust sagt, wer ist denn das? Lilith, wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht für einen schönen Hahn und so weiter. Adams erste Frau. Aha, also hat er also noch einen Kopf vor der Eva offensichtlich. Und die Geschichte ist sehr wild, weil also dann erzählt wird, ja, aber die Lilith also wollte sich ihm nicht unterordnen und also da hat es von Anfang an Streit gegeben und sie ist sozusagen ausgezogen dann aus dem Paradies. Noch vor der Versuchungsgeschichte natürlich, weil das war erst später, also die Legende erzählt dann weiter, dass dann erst Eva erschaffen wurde, eben weil halt der arme Adam jetzt so einsam war. Und Steiner gibt aber den erhellenden Hinweis, dann gerade also bei der Besprechung der Faustszene, Lilith hat was mit dem Ätherleib zu tun. Also in der Szene da im Faust ist sie eigentlich der Faust im Grunde seinen eigenen Ätherleib, der gelockert ist durch diese ganze Geschichte. Also das heißt, diese Lilith-Kräfte sind Ätherkräfte, eigentlich stark belebende Kräfte, sind Kräfte, die, und darum kommt es mit der Verführerin und so weiter leicht herein, weil es mit den Fortpflanzungskräften und sehr stark zu tun haben, aber allerdings jetzt gar nicht so von der begierdenhaften Seite her, sondern wirklich von den Lebenskräften selber. Also das sind ja eigentlich unterbewusstere Kräfte. Also stärkste Lebenskräfte, die allerdings, wenn sie falsch geleitet sind, stärkste Zerstörungskräfte sein können. Also das ist immer so an der Grenze. Aber jedenfalls sind es Kräfte, so wie durch die Verbindung dieses einen Elohim mit Eva alte Mondenkräfte hereingekommen sind. Das heißt alte Seelenkräfte, alte astralische Kräfte, die noch nicht voll harmonisiert sind, so kommen mit der Lilith im Grunde noch ältere Kräfte herein. Das sind nämlich die Ätherkräfte aus der alten Sonnenwelt. Und dort auch, sage ich mal, von einem mittleren Entwicklungszustand. Also auch nicht ganz fertig ausgereift, aber daher auch diese Ambivalenz irgendwo immer sehr drinnen. Es sind sehr hohe Kräfte, es sind alte. Sind sehr stark. Und diese beiden, also diese Lilith-Kräfte und diese Kainskräfte, wenn man so will, die aus der Verbindung, also Eva mit dem einen Elohim hervorgehen, das sind die Harmonie dieser Elohim-Welt halt kräftig durcheinander wirbeln, die aber dafür überhaupt erst die Möglichkeit eröffnen, dass über diese fertige Harmonie hinaus eine weitere Entwicklung möglich ist. Also das wäre griechische Kultur bis zum Ende aller Zeiten und nie mehr was Neues. Ein griechischer Tempel nach dem anderen, wunderschön, also wir werden ein archäologisches Wundermuseum, dort wir leben und nichts anderes. Es sind ja herrlich, diese griechischen Dinge, aber es musste irgendwann was Neues kommen, sonst wird es irgendwann unerträglich geradezu. Und so wäre aber die Weltentwicklung gewesen, dass sie also in dem im Grunde mit dem aufgehört hätte. Das heißt, es kommen Kräfte hinein, die im Grunde alte Kräfte sind, aber wirkliche Kräfte sind, während sich die Elohim ja zurückgezogen haben aus dem Schöpfungsgeschehen. Die rühren jetzt noch um in der eigentlich fertigen Schöpfung. Die fangen an umzurühren und aufzubrechen. Und es gilt jetzt nur, das, was dadurch in Bewegung kommt, mit dem Ich oder das, was geistig durch das Ich hereinkommt, zu fassen und zu leiten. Wenn die ungebändigt losgehen, dann ist schlecht. Dann wirken sie nur zerstörend, nämlich zerstörend auf die alte Harmonie, die durch die Elohim hereingekommen ist. Wenn wir sie aber lenken können, können wir aus dem Durchgangsstadium einer gewissen Zerstörung, die ist nämlich notwendig, irgendwann muss ich halt die alten Tempel einreißen, um daraus aus den Steinen neue zu bauen, um daraus also wieder einen Aufgang zu machen. Das kann jetzt nur mehr durchs Ich hereinkommen, das muss diese Kräfte, sowohl die Kainskräfte als diese Lilith-Kräfte leiten. Und vielleicht werden wir dann das nächste Mal dann doch sehen, wie das in der Tempellegende nämlich interessanterweise zusammenkommt, obwohl dort von der Lilith offiziell nicht gesprochen wird. Aber sie kommt doch herein, und da gibt es aber auch in den jüdischen Legenden wieder einen Hinweis, nämlich da kommt doch die Königin von Saba zu dem Salomon, der den Tempel bauen soll. Und manche Legenden sagen, hinter der Königin von Saba, von der man ja nicht weiß, hat es die historisch wirklich gegeben, oder ist so eine sagenhafte Gestalt im Jemen selber, aus dem sie gekommen sein soll, findet man im Grunde nicht so richtig die Spuren, und es ist alles sehr mysteriös. Es gibt jedenfalls jüdische Erzählungen, die sie mit der Lilith identifizieren, oder zumindest als so ein Aspekt der Lilith, oder das, was Lilithhaftes in ihr steckt. Und andererseits mit dem Tempelbaumeister, mit dem Hiram Abiff, den sich der Salomon holt, kommen genau die Kainskräfte herein, also das, was aus der Verbindung Evas mit dem einen Elohim entstanden ist. Also alle diese Kräfte sind notwendig, damit überhaupt der Tempel Jehovas gebaut werden kann. Weil das ist nämlich interessant, und das zeigt aber, dass der eigentlich schon hinausweist. Das ist nicht ein Symbol für die fertige Elohim-Welt, sondern das ist zwar etwas, was starke Kräfte von dort mitnimmt, aber darüber hinausweist bereits. Weil sonst hätten sie das nicht gebraucht. Also sozusagen um einen Tempel im alten Sinn, das wäre nämlich eine Art Naturtempel dann gewesen. Der salomonische Tempel war der erste wirklich aus Steinen gebaute, der erste wirklich befestigte, vorher waren das Holzbaracken im besseren Sinn sozusagen. Also, aber das ist etwas, was zumindest in der damaligen Zeit in die Zukunft weist. Und dazu waren aber notwendig diese alten Kräfte, um die Harmonie eigentlich dieser Jahwe-Welt, dieser Elohim-Welt aufzubrechen. Na gut, vielleicht schaffen wir das nächste Mal. Irgendwie hat es was mit dem Tempel. Seit wie viele Vorträge ich den anpeile. Ich meine, macht nichts. Wir brauchen ein Fundament. Ich stelle fest, so ein Tempel ist schwer zu bauen. Das ist eindeutig. Schauen wir mal.